NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Annette Wieners. Schönen guten Abend. Und das sind einige unserer Themen. Der Hochhausbrand in London. Viele Menschen sind bei dem verheerenden Feuer ums Leben gekommen und es wird noch nach der Brandursache gesucht. Einzelheiten dazu gleich. Ein Rechtschreibfehler mit Folgen. Offenbar hat der Veranstalter von Rock am Ring selbst dazu beigetragen, dass das Festival wegen eines Terrorverdachts unterbrochen werden musste. Die Misere bei Air Berlin wird unser Kommentarthema sein und wir befassen uns mit den Ergebnissen der Koalitionsverhandlungen in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein. Aber zuerst nach London. 12 Menschen sind bei dem Brand eines Hochhauses im Zentrum ums Leben gekommen. In den Krankenhäusern lagen heute Nachmittag noch fast 80 Personen. Vielen von ihnen geht es offenbar sehr schlecht. Das Feuer wurde um 1 Uhr Ortszeit in der Nacht bemerkt und dann waren wohl sehr schnell viele Menschen von den Flammen eingeschlossen. Jens-Peter Marquardt, wie war die Situation?
Ja, das war eine grauenhafte Situation, die sich dort in der Nacht abgespielt hat. Vor allen Dingen deswegen, weil sich dieses Feuer so rasend schnell ausgebreitet hat. Es besteht der Verdacht, dass das über die neue Fassade sich so schnell ausbreiten konnte. Die ist nämlich vor wenigen Monaten erst neu gedämmt worden. Es hat eine neue Außenverkleidung gegeben. Und da besteht jetzt der Verdacht, dass das offenbar brennbares Material war und eben innerhalb kurzer Zeit das ganze Hochhaus in Brand gesetzt hat. Das muss aber noch weiter untersucht werden. Im Augenblick geht es eher darum, die Todesopfer zu bergen. Es geht nicht mehr darum, nach Lebenden im Gebäude zu suchen. Die Feuerwehr hat inzwischen das ganze Gebäude untersucht und deswegen heißt es jetzt auch, dass die Zahl der Todesopfer sich auf 12 erhöht hat. Aber die Polizei hat gleichzeitig gesagt, dass sie davon ausgehe, dass diese Zahl doch wohl noch steigen wird, denn es werden noch zahlreiche vermisst.
Wir haben gehört, dass Kinder aus den Fenstern geworfen wurden. Was wissen Sie darüber?
Ja, da haben sich in der Tat wirklich grauenhafte Szenen abgespielt. Die Menschen waren verzweifelt, weil sie eingeschlossen waren da in den Stockwerken und haben zunächst auf sich aufmerksam gemacht durch Taschenlampen oder auch durch die Taschenlampe in ihren Handys, haben damit gewunken und gesagt, hier sind wir, wir müssen hier gerettet werden, wir kommen nicht mehr heraus. Und als dann offenbar die Wohnung hinter ihnen in hellen Flammen stand, dann sind einige aus dem Fenster gesprungen, andere haben ihre Kinder dann voller Verzweiflung nach unten geworfen, in der ja wirklich verzweifelten Hoffnung, dass da unten jemand stünde, der sie auffängt. Und in einem Fall, das haben wir gehört, ist das sogar eingetreten. Das kann man als kleines Wunder bezeichnen. Also unten stand ein Passant und hat ein Kind, das von oben herunterfiel, aufgefangen. Und dieses Kind hat überlebt.
Sie haben gesagt, die Fassade war gerade erneuert worden. Das heißt, das Hochhaus war eigentlich in einem guten baulichen Zustand?
Ob es in einem guten baulichen Zustand war, weiß ich nicht. Es hat Kritik schon seit Jahren, seit Monaten an der Hausverwaltung gegeben. Die Mieter haben darauf hingewiesen, dass dieses Haus ein Sicherheitsrisiko sei und behaupten, dass daraufhin nichts passiert ist. Aber es ist in der Tat einer umfangreichen Renovierung unterzogen worden. Unter anderem ist auch die Heizung komplett erneuert worden, aber eben auch die neue Fassade. Und es scheint aber so, dass dadurch der Sicherheitszustand dieses Hochhauses ist sicher nicht besser geworden ist, möglicherweise sogar schlechter geworden ist. Aber da muss man jetzt auch noch die Untersuchung durch die Experten abwarten. Das sind im Augenblick mehr Hinweise, die versuchen zu erklären, dass etwas, was eigentlich nicht passieren darf, dass so schnell ein so großes Hochhaus in Flammen steht, irgendwie, dass das passieren konnte.
Jens-Peter Marquardt aus London, Dankeschön. Zur deutschen Innenpolitik. Die Innenminister von Bund und Ländern haben besprochen, mit welchen Maßnahmen sie auf die Terrorgefahr reagieren wollen. In Dresden fand die Innenministerkonferenz statt und sie hatte tatsächlich Ergebnisse. Vielleicht auch, weil es sich kein Innenminister zu Zeiten des Wahlkampfs leisten kann, beim Thema innere Sicherheit ratlos zu erscheinen. Ine Dippmann berichtet.
Einig wie lange nicht sei man sich gewesen, betonten die Vertreter der SPD und unionsgeführten Innenministerien. Die verschärfte Sicherheitslage habe sie zusammenrücken lassen, trotz des bevorstehenden Wahlkampfs. Die Sicherheit der Bürger stehe im Vordergrund und dafür müssten sich Bund und Länder zusammenraufen, so der Tenor. Markus Ulbich, der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, brachte es so auf den Punkt.
Befugnislücken sind Sicherheitslücken. Und wir haben uns verständigt, ein Musterpolizeigesetz auf den Weg zu bringen.
Ziel sei es, für einheitliche Sicherheitsstandards trotz unterschiedlicher Länderpolizeigesetze zu sorgen. Einen solchen Versuch habe es in der Bundesrepublik zuletzt in den 70er Jahren gegeben. Damals habe es 3 Jahre gedauert, so eine Vorlage zu erarbeiten. Schon in diesem Juli soll das neue Bewertungssystem riskant zum Einsatz kommen, das präzisere Aussagen zur Gefährlichkeit bestimmter Personen treffen kann. Bundesinnenminister Thomas de Maizière kündigte an,
dass dann im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum die Maßnahmen gemeinsam besprochen werden und dass die dann unter Wahrung der gesetzgeberischen Zuständigkeiten, aber dass die dann in den Ländern gemeinsam und verbindlich durchgesetzt werden.
Neue Befugnisse soll die Polizei im Internet erhalten und bei der Überwachung von mobilem Datenverkehr, wie zum Beispiel bei Messenger-Diensten.
Dazu bedarf es rechtlicher Voraussetzungen. Das ist die sogenannte Quellentelekommunikationsüberwachung, dass man an die Quelle der Kommunikation geht, indem man etwa dann eine Tastatur beeinflusst oder Ähnliches. Und das zweite Instrument ist die sogenannte Online-Durchsuchung unter noch erschwerteren rechtlichen Bedingungen.
Letztlich müsse den Sicherheitsbehörden in der digitalen Welt das ermöglicht werden, was sie auf der Straße auch dürfen, so de Maizière. Der Bund werde dafür noch in dieser Legislaturperiode die rechtlichen Voraussetzungen schaffen. Uneins blieben SPD- und unionsgeführte Innenministerien in der Frage, ob die Waffenbehörden künftig generell beim Verfassungsschutz anfragen, wenn jemand einen Waffenschein beantragt. Nach Ansicht der unionsgeführten Länder sind die derzeitigen Regelungen ausreichend. Seit der Veränderung des Waffengesetzes vor wenigen Wochen haben die Behörden bereits jetzt die Möglichkeit, rückwirkend die Verlässlichkeit von Waffenbesitzern prüfen zu lassen. Boris Pistorius, Innenminister von Niedersachsen und Sprecher der SPD-geführten Länder, kritisierte:
Natürlich können die Länder das regeln, aber angesichts der großen Zahl von knapp 13.000 Reichsbürgern im Bundesgebiet wäre eben eine einheitliche Vorgehensweise wünschenswert.
Zweiter Schwerpunkt der Innenministerkonferenz war das Thema Asyl. Der Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz, aktuell keine abgelehnten Asylbewerber nach Afghanistan zu schicken, wurde einvernehmlich begrüßt. Die Innenminister erwarten, dass der Bund noch vor der Sommerpause einen aktuellen Bericht über die Sicherheitslage in Afghanistan vorlegt.
Der Veranstalter von Rock am Ring, Marek Lieberberg, hatte sehr lautstark auf die Polizei geschimpft, als das Festival wegen eines Terrorverdachts unterbrochen werden musste. Er empfand sich als Sündenbock für eine verfehlte Politik. Er müsse ausbaden, was der Fall Amri angerichtet habe. Aber heute wurde bekannt, dass wohl ein Rechtschreibfehler aus den eigenen Reihen, den Reihen des Veranstalters, diese Unterbrechung nötig gemacht hat. Armin Angele mit Einzelheiten.
Ein Schreibfehler hat nach Angaben des Inspekteurs der rheinland-pfälzischen Polizei Jürgen Schmidt für Terroralarm beim Musikfestival Rock am Ring gesorgt. Die Namen von 2 Aufbauhelfern hätten nicht mit der offiziellen Liste der Polizei übereingestimmt, sagte Schmidt im Innenausschuss des Landtags. Die beiden Helfer seien vor Beginn des Festivals in eine Polizeikontrolle geraten. Ermittlungen der Polizei hätten ergeben, dass eine der Personen eine Nähe zum islamistischen Umfeld habe. Eine Gefahr für Besucher des Festivals sei nicht auszuschließen gewesen, deshalb sei das Festival am ersten Tag unterbrochen worden. Als Konsequenz aus den Vorfällen sollen die Akkreditierungsverfahren für Helfer von Großveranstaltungen auf den Prüfstand kommen. Zu klären sei auch, ob Mitarbeiter und Helfer von Großveranstaltungen künftig ihre Personalausweise in Kopie vorlegen müssen und Ausweise mit Lichtbild erhalten. Die CDU-Opposition in Rheinland-Pfalz plädierte dafür, ein bundesweit einheitliches Sicherheitskonzept für Großveranstaltungen zu entwickeln.
Die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft Air Berlin steckt tief in der Krise. Air Berlin wünscht sich jetzt Bürgschaften und dass ein Investor einsteigt. Aber der Chef Thomas Winkelmann musste sich heute auf der Hauptversammlung auch unangenehme Fragen anhören. Diese Hauptversammlung fand in London statt, denn Air Berlin ist eine Aktiengesellschaft britischen Rechts. Stefanie Pieper berichtet.
Die Krise bei Air Berlin spitzt sich zu, mal wieder. Zu Jahresbeginn machte die Airline etwa 3 Millionen Euro Verlust, jeden Tag. Dass es so nicht weitergehen kann, weiß auch Thomas Winkelmann, der seit wenigen Monaten Vorstandschef ist und der die Sanierung vorantreibt.
Die Verantwortung des Managements ist es, alle Möglichkeiten auszuloten, um primär die Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern. Wir wollen keine Steuergelder, wir wollen auch nicht verstaatlicht werden, sondern wir wollen zuverlässig, pünktlich und sicher unsere Dienstleistungen dem Kunden anbieten.
Air Berlin hat sich bei den Ländern Berlin und Nordrhein-Westfalen jetzt formal erkundigt, ob zu einem späteren Zeitpunkt Bürgschaften denkbar wären. Es geht angeblich um eine hohe zweistellige oder niedrige dreistellige Millionensumme. Eine solche finanzielle Unterstützung des Umbaus von Air Berlin wäre willkommen, sagte Winkelmann auf der Hauptversammlung, auch wegen der rund 8000 Jobs. Er zeigte sich erneut offen dafür, Partner ins Boot zu holen.
Ich sage, seitdem ich angefangen habe im Februar, Air Berlin ist eine Fluggesellschaft, die hochinteressante Märkte bedient. Und die ist für eine ganze Reihe von möglichen Interessenten hochinteressant.
Nicht kommentieren wollte Winkelmann am Rande des Aktionärstreffens Spekulationen, es gäbe mit der Lufthansa Gespräche über deren Einstieg bei Air Berlin. Das Unternehmen steckt in der Bredouille. Der Schuldenberg von mehr als 1 Milliarde Euro erschwert es, Investoren zu finden. Das geplante Joint Venture der Ferienfliegersparte Niki mit TUI Fly ist vor wenigen Tagen geplatzt. Der Großaktionär Etihad aus Abu Dhabi hat zwar zugesagt, dass Air Berlin finanziell gesichert ist, aber nur bis Herbst nächsten Jahres. Und zuletzt gab es eben die massiven Probleme im Flugbetrieb.
Air Berlin hat 8 Wochen lang nicht das geleistet, was Air Berlin 30 Jahre gemacht hat, nämlich sicher, zuverlässig und pünktlich zu fliegen.
Einen wirklich neuen Sanierungsplan präsentierte Winkelmann den Eigentümern heute nicht. Schon nach knapp einer Dreiviertelstunde war die Hauptversammlung vorbei. Der Überlebenskampf von Air Berlin geht weiter.
Was kann Air Berlin dabei erwarten? Bürgschaften der öffentlichen Hand oder wo soll das Geld herkommen? Geld, mit dem riesige Löcher gestopft werden müssen, die zum Teil in eigener Verantwortung gerissen worden sind. Horst Kleuser kommentiert.
Wir werden gerade Zeugen eines unerfreulichen Spektakels. Eine einst großartige Fluggesellschaft wird vor aller Augen gefleddert. 38 Flugzeuge sind schon an die Lufthansa-Gesellschaft Eurowings vermietet. Die geplante Gründung eines Ferienbilligfliegers mit Etihad und TUI Fly kommt nicht zustande. Flüge fallen aus, Koffer bleiben stehen, Ersatzansprüche wegen Verspätungen gehen in die Millionen. Air Berlin könnte vom Himmel verschwinden. Das wäre mehr als schade. Es gibt viele Gründe dafür. Manche sagen, die Fluggesellschaft habe zu hoch gepokert, wollte mit den Großen spielen, habe aber nicht das Zeug dazu. Ja, sie ist die zweitgrößte Fluglinie Deutschlands. Das stimmt. Aber der Abstand zur Lufthansa war immer unerreichbar groß. Man war schlicht in einer anderen Liga. Air Berlin wollte alles zugleich sein. Eine ernstzunehmende Fluggesellschaft, attraktiv auch für Geschäftsreisende, aber gleichzeitig auch ein Billigflieger, der Millionen auf die Kanaren und die Balearen brachte. Aber alles zu deutschen Kosten. Größer, höher, weiter wollte der ehrgeizige Chef Hunold hinaus. Doch Charisma und Energie reichen manchmal nicht alleine. Vielleicht wuchs Air Berlin zu schnell, verschluckte sich an den Übernahmen von LTU und Niki. Vielleicht hatte man die wahren Billigheimer, die EasyJets, Ryanairs und Norwegians dieser Welt, schlicht unterschätzt. Air Berlin-Flüge waren und sind immer sicher gewesen. Die Flotte ist modern und sparsam. Die Crews in Cockpit und Kabine standen der Konkurrenz nie nach und trotzdem versagten alle Konzepte. Ob Gründer Hunold selbst oder der umtriebige, aber glücklose Allround-Manager Medorn und andere im Vorstand, sie alle schafften es nicht, den Steuerknüppel herumzureißen. Dass jetzt mit Thomas Winkelmann ein ehemaliger Lufthanseat im Cockpit von Air Berlin sitzt, ist alles andere als ein Zufall. Die meisten Beobachter des Luftverkehrs in Deutschland rechnen damit, dass Air Berlin unter die Flügel des Kranichs kriecht. Kleiner zwar, denn eine finanziell nicht tragfähige Airline mit Bürgschaften zu erhalten, kann nicht Aufgabe des Steuerzahlers sein. Trotz der 8.400 Mitarbeiter, die einen guten Job machen. Das Kartellamt sollte ein paar Augen zudrücken, auch wenn die Gefahr steigender Preise bei weniger Wettbewerb begründet ist. Aber eine zunehmende Ryanairisierung des Flugverkehrs wäre noch viel schlimmer. Für die Mitarbeiter, die Sicherheit und für uns Passagiere.
Ein Aus von Air Berlin muss abgewendet werden. Horst Kleuser kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In der Nähe von Washington ist ein republikanischer Kongressabgeordneter angeschossen worden. Mit ihm weitere Menschen. Sie wurden angegriffen, als sie auf einem Sportplatz standen. Der Angreifer konnte festgenommen werden. Martina Butler mit Einzelheiten.
Morgens um 7:15 wurden zahlreiche Schüsse bei einem Baseballtraining in der Nähe von Washington abgefeuert. Steve Scalise, ein hochrangiger republikanischer Kongressabgeordneter, und weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Brad Wenstrup, Abgeordneter aus Ohio, war einer der Republikaner, die für ein Benefizspiel trainiert haben. Er beschreibt bei CBS, wie er die Situation erlebt hat. Menschen sind gerannt, um Schutz zu suchen. Es gab einen Mann an der dritten Base, der geschossen hat. Nach Angaben von Augenzeugen wurden mehr als 50 Schüsse abgefeuert. Mo Brooks, Abgeordneter aus Alabama, hat den Schützen gesehen.
Er scheint ein weißer Mann gewesen zu sein. Ich habe ihn nur für den Bruchteil einer Sekunde gesehen, weil ich gemerkt habe, dass ich weg muss, weil ich sehr nah an ihm dran war. Steve Scalise wurde offenbar in der Hüfte getroffen und wird derzeit operiert. Sein Zustand sei stabil. Er ist die Nummer 3 bei den Republikanern im Repräsentantenhaus, der sogenannte Majority Whip. Das heißt, er ist für die Fraktionsdisziplin verantwortlich und muss möglichst viele Stimmen aus der eigenen Partei bei Abstimmungen zusammentrommeln. Sicherheitsbeamte des Republikaners und die Polizei haben versucht, den Schützen zu stoppen, erzählt Senator Rand Paul auf CNN. Die Polizei hat versucht, den Schützen aufzuhalten. Es hätte viel schlimmer ausgehen können. Wir können die Polizisten gar nicht genug dafür loben, wie sie da Leben gerettet haben. Viele Abgeordnete reagieren betroffen und verurteilen die Schießerei. Die Minderheitenführerin im Repräsentantenhaus Nancy Pelosi twittert, es sei ein Tag, an dem es keine Republikaner oder Demokraten, sondern nur Amerikaner gebe. Sie seien vereint in ihren Gedanken an die Opfer. Donald Trump sagt, er würde die Situation beobachten und seine Gedanken seien bei den Opfern. Die Sicherheitsmaßnahmen rund um das Weiße Haus wurden verschärft. Anhörungen und Abstimmungen im Kongress wurden ebenso abgesagt wie die öffentlichen Termine des US-Präsidenten.
Inzwischen gibt es dazu eine neue Entwicklung. Der Angreifer ist gestorben. Wie es heißt, waren die Verletzungen, die er davongetragen hat, zu schwer. Das Bundeskabinett in Berlin hat den Rüstungsexportbericht für das vergangene Jahr heute verabschiedet. Insgesamt wurden Exporte in Höhe von fast 7 Milliarden Euro genehmigt, rund 1 Milliarde weniger als 2015. Der Bericht umfasst die Amtszeit des damaligen Wirtschafts- und heutigen Außenministers Sigmar Gabriel. Jens Wiening berichtet.
Das Geschäft mit dem Tod Made in Germany würde weiter boomen, kritisiert die Vorsitzende der Linkspartei Katja Kipping den Rüstungsexportbericht. Die grüne Verteidigungsexpertin Agnieszka Brugger wirft der Bundesregierung Verantwortungslosigkeit vor, weil weiterhin Waffen an Regime geliefert würden, die die Menschenrechte mit Füßen treten und in Kriege verwickelt seien. Namentlich nannte sie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Und ihr Parteikollege, der Bundesgeschäftsführer Michael Kellner, ergänzte mit Blick auf den ehemaligen Wirtschafts- und jetzt Außenminister Sigmar Gabriel:
Mit dieser Politik hat Gabriel selbst als Wirtschaftsminister noch Krisen befeuert, um die er sich nun als Außenminister kümmern muss. Ich fordere einen Stopp von Waffenlieferungen an Diktatoren. Wir fordern insbesondere Exporte in Konfliktgebiete und Ländern, in denen schwere Menschenrechtsverletzungen stattfinden, zu verbieten.
Tatsächlich wurden im vergangenen Jahr mit 6,85 Milliarden Euro zwar weniger Rüstungsexporte genehmigt als im Rekordjahr davor, trotzdem ist es immer noch der zweithöchste Wert. Insgesamt gehen nur knapp die Hälfte der Genehmigungen an EU, NATO oder der NATO gleichgestellte Bündnispartner. Der Rest geht an Drittländer. Zu den größten Empfängern von Rüstungsexporten gehören neben den USA unter anderem Algerien, Saudi-Arabien und Ägypten. Die größten Posten machen dabei 2 Fregatten für Algerien sowie ein U-Boot für Ägypten aus. Beate Baron, die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums, wies die Kritik der Opposition zurück.
Wie immer gilt für alle Länder, sowohl für Saudi-Arabien als auch Katar oder die Vereinigten Arabischen Emirate, dass für alle Länder eine Einzelfallentscheidung gilt. Zum Beispiel das Thema Saudi-Arabien, es ist alles dargelegt im Rüstungsexportbericht. Hier waren es zum Beispiel zivile Mehrzweckhubschrauber, die in Rüstungskooperation mit europäischen Partnern genehmigt worden.
So sei auch in den ersten 4 Monaten dieses Jahres die Summe der Genehmigungen weiter zurückgegangen. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um knapp 1 Milliarde auf 2,4 Milliarden Euro. Und Martin Schäfer, Sprecher im Auswärtigen Amt, ergänzt,
dass die Entscheidungen über Rüstungsexporte nach außen- und sicherheitspolitischen Erwägungen erfolgen. Die Rangliste und die Zahlen der Exporte sind da zweitrangig oder drittrangig. Es kommt darauf an, was außenpolitisch und sicherheitspolitisch richtig und verantwortbar ist.
Einen deutlichen Anstieg gab es beim umstrittenen Verkauf von Kleinwaffen. Diese Waffen sind in bewaffneten Konflikten für besonders viele Opfer verantwortlich. Zwar ging ein Großteil der Lieferungen an EU- und NATO-Partner, aber unter anderem auch an die kurdische Regionalregierung für den Kampf gegen den IS.
In Nordrhein-Westfalen steht die neue Regierungskoalition aus CDU und FDP. Im Eiltempo hat man sich geeinigt, gemeinsame Pläne geschmiedet und unterwegs beständig gute Laune demonstriert. Und die Koalition will sich nicht nur darauf beschränken, Landesthemen zu beackern, sondern sie will auch die Berliner Politik kräftig aufmischen. Bettina Altenkamp.
Der Titel für die gemeinsame schwarz-gelbe Regierungszeit stand schon früh fest.
Eine Nordrhein-Westfalen-Koalition.
CDU-Chef Armin Laschet wird, wenn alles glatt geht, am 27. Juni zum neuen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten gewählt. Die neue Nordrhein-Westfalen-Koalition wird dann die nächsten 5 Jahre mit nur einer Stimme Mehrheit regieren. Deswegen musste bei den Verhandlungen jede Partei auch Punkte machen, sagt FDP-Chef Christian Lindner.
Wir haben das Interesse, dass jeder am Ende vor seine Wähler und die Menschen treten kann und sagen kann, unsere Handschrift ist sichtbar.
Zur liberalen Handschrift im Koalitionsvertrag gehört, dass es die Schleierfahndung, also die anlasslose Personenkontrolle, auch künftig in Nordrhein-Westfalen nicht geben wird. Das war eigentlich eine sehr zentrale Wahlkampfforderung der CDU. Zur liberalen Handschrift zählt auch, dass Geschäfte künftig an 8 statt wie bislang an 4 Sonntagen im Jahr öffnen dürfen. Christian Lindner findet, dass das ein guter Ausgleich ist.
Zwischen den berechtigten Interessen des Sonntagsschutzes auf der einen Seite, den Interessen der Beschäftigten und auf der anderen Seite veränderten Einkaufsgewohnheiten und der notwendigen Fairness eben zwischen Online- und stationärem Handel.
Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sieht das anders und will gegen weitere Sonntagsöffnungen mobil machen. Grundsätzlich schnell ging die Einigung beim Thema Bildung. Im Regelfall werden die Gymnasien zum Abitur nach 9 statt bislang 8 Jahren zurückkehren. Bei der Frage, ob in Nordrhein-Westfalen wieder Studiengebühren eingeführt werden, ist deutlich die Handschrift der CDU erkennbar. Die FDP war dafür und der Kompromiss sieht nun vor:
Wir werden in Nordrhein-Westfalen einen Studienbeitrag für Drittstaatenangehörige, also Studierende aus dem Nicht-EU-Ausland, einführen.
1.500 Euro pro Semester. Die erwarteten rund 100 Millionen Euro Einnahmen sollen auf alle Unis verteilt werden. Mehr Polizisten, mehr Lehrer, mehr Geld für Kitas, Straßen und Schienen, mehr Geld für Gründer. Dafür weniger Bürokratie und weniger Windräder. Der Mindestabstand zu Wohngebieten soll auf 1.500 Meter festgelegt werden. Was bedeutet, dass 80% der potenziellen Flächen wegfallen werden. Der Landesverband Erneuerbare Energien nennt das einen Plan von vorgestern, der Arbeitsplätze und die Energiewende gefährde. Wie die Ministerien zugeschnitten werden und wer welches Ressort übernimmt, das wird erst am Freitag bekannt gegeben. Fest steht jedenfalls, dass diese Nordrhein-Westfalen-Koalition im Bund eine stärkere Rolle spielen soll. CDU-Chef Armin Laschet scheint dazu auch entschlossen.
Wir werden jedes einzelne Thema ausschließlich aus nordrhein-westfälischen Interessen, aus den Interessen der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes definieren. Und wenn es da Dissens zu Berlin gibt, dann gibt's halt den Dissens zu Berlin.
Die nächsten Jahre könnten also im Land und im Bund ziemlich spannend werden.
Und auch in Schleswig-Holstein steht die Regierungskoalition, eine Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen. Ein solches Bündnis gab es auf Landesebene bisher nur einmal, im Saarland nämlich 2009. Aber dort hielt das Bündnis nur für 2 Jahre. Das soll in Schleswig-Holstein anders werden. Konstantin Gill mit Einzelheiten.
Mit fast einer halben Stunde Verspätung, aber gut gelaunt, traten die Verhandlungsführer von CDU, Grünen und FDP am späten Vormittag vor die Presse.
Wir haben an dem Beginn dieser Veranstaltung gesehen, dass wir uns schon so ein bisschen Jamaika-Feeling auch gegönnt haben und das mit der Pünktlichkeit heute nicht so genau genommen haben,
sagte CDU-Chef Daniel Günther. Er will sich Ende des Monats zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Jamaika ist für alle drei Parteien ein neuer Weg. CDU und FDP kommen aus der Opposition. Die Grünen haben mit SPD und Südschleswigischem Wählerverband regiert.
Wir haben vorweg gesagt, dass das Ziel ist in diesem Koalitionsvertrag, dass wir ein gemeinsames Projekt beschreiben. Das ist uns gelungen. Wir haben aufgezeigt, wie man Ökologie und Ökonomie miteinander verbindet und wie wir für Schleswig-Holstein die Zukunftschancen nutzen können. Digitalisierung und Infrastruktur entsprechend in den Mittelpunkt gestellt.
Infrastruktur bedeutet in diesem Fall also nicht nur Straßen, sondern auch Datenautobahnen und etwa auch Krankenhäuser, Sportstätten und vor allem Bildung.
Dafür werden wir neue Lehrerstellen zur Verfügung stellen. Und wir werden uns genauso auch um die Polizei in unserem Land kümmern. 500 zusätzliche Stellen bis 2023.
Gut 500 Millionen Euro will die mögliche Jamaika-Koalition zusätzlich ausgeben. Finanziert im Idealfall aus Haushaltsüberschüssen.
Sollte es nicht gelingen mit Haushaltsüberschüssen, werden wir selbstverständlich bei der Aufstellung des Haushaltes darüber beraten, wie es gelingen kann, die Infrastruktur zu stärken, weil wir die Infrastruktur stärken wollen.
Sagt Grünen-Verhandlungsführer und Finanzministerin Monika Heinold. Strittige Punkte in Wirtschaft, Windkraft und Bildung hatte man gestern endgültig geklärt. Auch die Ressortverteilung steht. Die CDU bekommt neben der Staatskanzlei auch das Bildungsministerium sowie das Innen- und das Justizministerium. Alle drei werden um zusätzliche Fachgebiete verstärkt. Die Grünen bekommen wieder das Finanzministerium mit Monika Heinold und auch der amtierende Umwelt- und Landwirtschaftsminister Robert Habeck kann seinen Schreibtisch behalten. Die FDP kümmert sich um das Ressort Wirtschaft und um den Bereich Soziales und Gesundheit. Verhandlungsführer Heiner Garg findet, Jamaika sei viel mehr als irgendein Kompromiss, nämlich eine Zukunftsidee für Schleswig-Holstein. Als Beispiel nennt Garg den Kompromiss beim Thema Windkraft, einem Reizthema in Schleswig-Holstein.
Da ging es nämlich nicht darum, die Energiewende in irgendeiner Art und Weise gegen Menschen auszuspielen, sondern es ging darum, alle drei Partner wollen diese Energiewende und wir wollten gemeinsam und wir haben gemeinsam einen Weg gefunden, wie man das miteinander verbindet. Und ich sag mal an der Stelle, das soll uns auf diese Art und Weise erstmal jemand nachmachen.
Es gibt eine unabhängige Kommission zur Aufarbeitung von Kindesmissbrauch in Deutschland. Im Mai 2016 ins Leben gerufen, nachdem immer mehr Fälle von sexuellem Missbrauch in der Kindheit berichtet worden waren. Von Internatsschülern, Heimkindern und Kindern aus ganz normalen Familien. Heute hat diese Kommission einen ersten Bericht vorgelegt. Schön ist er nicht. Und er geht alle an. Julia Barth aus Berlin.
Ein gutes Jahr ist die unabhängige Kommission nun im Dienst und der Berg voll Arbeit wird nicht kleiner. 1000 Betroffene haben sich inzwischen an sie gewandt. 200 von ihnen sind in vertraulichen Gesprächen persönlich zu Wort gekommen. Weitere 170 Opfer von sexueller Gewalt im Kindes- oder Jugendalter haben den Kommissionsmitgliedern schriftlich von ihrem Leid erzählt.
Die Betroffenen, die sich bei uns melden, haben eine starke Motivation und diese Motivation ist, wir wollen, dass sich etwas ändert. Wir wollen auch den Schutz von Kindern und Jugendlichen heute verbessern,
sagt Sabine Andresen, die Vorsitzende der Kommission, deren Fokus in den vergangenen Monaten vor allem auf dem Kindesmissbrauch im familiären Umfeld lag. Eine Quintessenz aus den Gesprächen mit Betroffenen:
Sexueller Kindesmissbrauch in der Familie findet in allen Schichten und in allen Familientypen in allen Regionen Deutschlands statt.
Kann damit also jeden treffen. Verlässliche Zahlen gibt es nicht, da die Dunkelziffer hoch ist. Experten schätzen aber, dass in jeder Schulklasse 1 bis 2 Kinder sitzen, die Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch machen mussten. Auch deshalb ärgert sich Matthias Katsch vom Betroffenenrat darüber, dass Politik und Gesellschaft dem Thema nach wie vor zu wenig Aufmerksamkeit schenken.
Es ist eben kein exotisches Schmuddelthema, als dass es leider immer noch in der öffentlichen Wahrnehmung daherkommt. Es ist ein Grundrisiko von Kindheit und Jugend in Deutschland.
Katsch wurde als Schüler des Berliner Canisius-Kollegs Opfer sexuellen Missbrauchs. Vor 7 Jahren machte er seine Leidensgeschichte öffentlich und setzte damit eine große Debatte in Gang. Trotzdem haben Betroffene seiner Meinung nach auch heute noch ein Hauptproblem.
Das zentrale Bedürfnis von Betroffenen ist, dass ihnen geglaubt wird. Und das ist eben nicht die übliche Erfahrung, die Kinder machen, die über sexuelle Gewalterfahrungen berichten wollen.
Hinzu kommt, Angehörige schauen weg, statt einzugreifen. Und auch von offizieller Seite werden die Opfer zu wenig unterstützt. Die Kommission kann daran nur sehr eingeschränkt etwas ändern. Ihre offizielle Amtszeit endet, Stand heute, 2019. Das, so die einhellige Meinung, reicht aber längst nicht aus, um die Strukturen sexuellen Kindesmissbrauchs wirklich zu ergründen. Die ehemalige Familienministerin Christine Bergmann, die ebenfalls in der Kommission sitzt, ist deshalb nicht die einzige, die die Bundesregierung auffordert, die Aufarbeitung über 2019 hinaus gesetzlich zu verankern und vor allem finanziell deutlich stärker als bisher zu fördern.
Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Einen schönen Abend noch. Ich bin Annette Wieners.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.